vorm Buch.
Geschenke-Express.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Wir sind heute wieder in der Buchhandlung Bücken beim Alex. Hallo Alex.
Ja, hallo Mats, hallo Steffi.
Zu meiner Rechten, zu meiner Linken, Steffi.
Hallo.
Und ich, Mats, wie du ja gerade schon gesagt hast, ganz richtig. Und wir haben heute jede Menge Geschenketipps mit. Du hast heute den Berg an Büchern mitgebracht. Ich glaube, den größten Berg, den du jemals an Büchern mitgebracht hast, oder?
Ich hoffe, ich schaffe das alles zu besprechen, was ich ja dabei habe. Aber ich werde mir unendliche Mühe geben. Ne?
Okay. Sollen wir dann, fangen wir mit Alex an, oder?
Ich würde sagen, der Buchberg spricht für sich. Der Alex muss anfangen.
Okay, ich fange an.
Habe ich dir eigentlich schon erzählt? Das mache ich immer gerne übrigens. Kurz direkt, eigentlich geht es nur direkt sofort unterbrechen, dass wir ein Feedback auf unsere Bergfolge bekommen haben.
Nein.
Oh ja, das super crazy.
Ja, das war wirklich sehr, sehr spannend. Wir kriegten einen Anruf. Also wir haben in der letzten Folge, für alle, die noch nicht gehört haben, oder in der vorvorletzten Folge, haben wir das Thema Berge gehabt, haben Bergbücher vorgestellt. Und da rief mich jemand an.
Du musst vielleicht sagen, welches Buch du vorgestellt hast, damit man...
Blasmusik-Pop hieß es. Das war ein sehr schönes Buch über so ein Dorf, aus dem ein Junge weggeht und wieder zurückkommt. Und der Junge, auf dessen Geschichte das Ganze beruht, der hat mich angerufen.
Ach.
Weil er gesagt hat, diese Frau, die das Buch geschrieben hat, hätte seine Geschichte geklaut.
Okay.
Und er versucht jetzt rauszufinden oder sich irgendwie dagegen anzugehen, dass er davon nichts hat und dass diese Vermarktung weitergeht. Und hat mir dann, also wirklich ganz krass, der hat mir eine Magisterarbeit geschickt, oder das war, glaube ich, ein Österreicher.
Ja.
Wie heißt denn Matura? Ein Matura-Arbeit oder so?
Ich glaube, das ist Abi, oder?
Also irgendwas auf jeden Fall, also so eine Abschlussarbeit geschickt, und die ging da genau darüber, über diese Autorin. Und das Bild, was sie irgendwie über Leute verbreitet, und dann kriegte ich sogar noch Bilder, wo er irgendwie mit Verletzungen drauf war, polizeilich festgehalten und so. Also wirklich eine ganz...
Der wollte jetzt eigentlich Support haben für seine rechtliche Geschichte, die er da anleiern wollte. Und dann haben wir gesagt, naja, wir haben das Buch nur gelesen, wir können ja nicht beurteilen, ob es geklaut ist oder ob jetzt irgendwie die Geschichte...
Ja. Er wollte von uns als Literaturspezialisten wollte eine Einschätzung haben, die er gerichtlich verarbeiten kann.
Die hast du ihm wahrscheinlich auch gegeben, ne?
Ich habe gesagt, wir können ihm da leider überhaupt nicht helfen. Das tut total leid, aber also tat mir auch leid. Also es ist ja wirklich so, ist ja irgendwie gemein, wenn dir deine Geschichte geklaut wird. Aber das zur letzten Folge noch. Also du siehst, wir sind hier auch ein investigativer Podcast.
Ist das seine Lebensgeschichte oder hat er sich die Geschichte ausgedacht?
Nein, das war seine Lebensgeschichte, die dann von ihr, die waren wohl mal zusammen, von ihr dann aufgegriffen wurde und als Grundlage für das Buch genommen wurde. Also von daher, wir verfolgen das mit Spannung, wie es da weitergeht.
Macht man das nicht immer, dass man wenn man ein Buch schreibt, dass man sich irgendwo auch Anregungen holt?
Das ist die Frage, inwieweit man das darf. Aber das ist ja genau das, was er, glaube ich, von uns wissen wollte und wo wir mir jetzt nicht weiterhelfen konnten. Also vielleicht, wenn Sie da mehr wissen, hier ist ein Publikum, Rechtsanwältin, Schwerpunkt Literaturwissenschaft, vermitteln wir gerne. Okay, Alex, jetzt unterbreche ich dich nicht nochmal. Ja. Du darfst jetzt anfangen. Habe ich dir eigentlich? Nee.
So. Ich weiß, das bringt mich aber mittlerweile nicht mehr aus dem Konzept überhaupt. Nein, ich bin total mutig. Ja, ich habe ein Buch mitgebracht. Ich habe ja ganz viele Bücher mitgebracht, aber das, was ich als erstes vorstellen möchte, ist Peter Huth, der Honigmann. Es hat ja einen süßen Titel. Und man könnte ja meinen, auch das ist ja eine ganz feine, niedliche Geschichte. Und aber die Geschichte hat es komplett in sich, weil es geht um ein schweres Thema. Und zwar das Ganze spielt in einem kleinen Dorf, Fischbach, das ist wahrscheinlich ein Name, der einfach nur erfunden worden ist, einem kleinen Dorf, wo Leute wohnen, die in der Stadt arbeiten. Das könnte überall sein, dieses Fischbach. Und dort ist halt eine größere Siedlung. Die Häuser sind alle zur gleichen Zeit gebaut worden. Die Menschen, die da leben, das sind vorwiegend Pärchen mit ein, zwei Kindern, arbeiten meistens in der großen Stadt, aber sind dann quasi dann, fahren abends wieder nach Hause in das gemütliche Fischbach. Und eines Tages eröffnet ein neuer Laden, und der wird von allen nur der Honigmann genannt. Das ist ein Mann, der dort Honig verkauft und irgendwelche anderen Sachen, Tees aus Rumänien. Und wie es der Zufall oder mehr oder weniger will, ist irgendjemand auf die Idee gekommen, diesen Herrn, der hat auch einen Namen, aber der wird in dem Buch immer nur der Honigmann genannt, wird ergoogelt und quasi bei sich, und es gibt einen Vorwurf, dass er im Endeffekt mal im Gefängnis gesessen haben soll und er hätte Kinder missbraucht. Und das ist so diese ganze Geschichte, die sich darum dreht. Es geht quasi um den Vorwurf, von dem man noch nicht weiß, ob er stimmt oder nicht, aber wie sich das Ganze verselbstständigt und was jetzt so faszinierend so an dieser Geschichte ist, ist Folgendes. Das ganze Dorf, was einfach vorher so, ja, so glückselig so scheint, bekommt überall Risse. Und man bekommt auf einmal mit, dass so das Glück oder dieses vermeintliche Glück in diesem Dörflein doch gar nicht so stimmt. Also es gibt da viel Neid und das bricht alles so auf. Das ist so wie so eine Tasse, die hinfällt, die so einen Sprung kriegt und der Sprung wird immer größer. Also das zieht sich so wie so ein rotes, wie so ein roter Faden durch die Geschichte. Und das ist wirklich im Endeffekt ja eine total faszinierende Geschichte, weil man nachher auch unbedingt natürlich erstens natürlich wissen möchte, ist dieser Vorwurf, ist der berechtigt oder nicht. Aber im Endeffekt geht es nachher darum gar nicht mehr, sondern es geht im Endeffekt nur, was macht das mit den Menschen, die dort wohnen. Und dort passiert dann nachher unglaublich viel. Also es geht dann nachher, dass dann halt ein Pärchen trennt sich und so weiter und so fort. Und es gibt Vorwürfe, es gibt Neid, es gibt Missgunst und auch diese Sachen, das kennt man wahrscheinlich auch, dass man manchmal das Gefühl hat, man zieht irgendwo hin und erst wenn man in der dritten Generation da wohnt, dann wird man dann mehr oder weniger angenommen. Das wird alles quasi thematisiert und das ist ganz, ganz toll. Der Peter Huth ist Journalist und hat da auch so ein bisschen, sag mal, so einen journalistischen Schreibstil und damit reingebracht, aber das ist ganz großartig.
Du kennst das ja, wenn man nicht direkt in einem Dorf angenommen wird, oder?
Ich kenne das, ja. Kann das gut nachvollziehen.
Ja.
Ich habe ja da 10 Jahre mehr oder weniger im Schwarzwald gewohnt. Hm. Und das ist schon... Der Schwabe ist jetzt schon, würde ich mal sagen, ein etwas anderer Menschenschlag als der Rheinländer.
Das und, würde ich hier sofort unterschreiben.
Ja, und wenn du da das machst, was
da gibt es übrigens auch einen Fischbach, gar nicht weit weg. Ja. Im Kinzigtal gibt es einen Fischbach, ja.
Okay.
Mhm. Jetzt wissen wir schon, wo es ist.
Ja, mich mal genau hingucke, was ich da noch los ist.
Ja,
gell?
Aber das ist schon in Baden. Das ist ein anderes
Problem.
Das ist nämlich der entscheidende Unterschied. Ich wusste nicht, dass bei uns durchs Dorf oder durch die Stadt, das ist eine Stadt eigentlich, ne?
Ja.
Dass bei uns in der Stadt, die ähnlich aufgebaut ist wie Overath, so mit diesen Satelliten drumherum, dass da die Grenze von Schwaben und Baden durchgeht. Mhm. Und dann habe ich das so, also ich habe halt vorher ewig in Köln gewohnt und dann habe ich das so gemacht, wie immer, so wie man das so macht, so abends in die Kneipe gegangen, ne? Köln macht das ja sowieso alle 3 Tage, gucken, leben alle noch, jawohl, 2 Kölsch nach Hause. Mhm. Und dann hab ich das da auch gemacht, wollte Fußball gucken, so und dann machst du da die Tür auf, dann ist das wie im Western. Dann geht so, alle drehen sich um und gucken dich an und dann sehen sie, okay, kenne ich nicht und dann siehst du da, okay, da sitzt der DRV, da sitzt der Elternstammtisch, da sitzt keine Ahnung wer und dann steht genau ein Alkoholiker an der Theke und neben den stellst du dich dann natürlich, weil er kennst ja sonst keinen und der hat mich dann am ersten Abend, hat der mich nur vollgelabert. Mhm. Nichts verstanden. Nichts und bin dann nach einer Stunde wieder gegangen, habe das Experiment abgebrochen und kommt nach 5 Jahren waren wir dann in Tennenbronn. Ne?
Ja.
Das ist so, das wäre dann hier Maria Linden. Und das ist aber Baden. Hm. Und dann bin ich da in eine Kneipe gegangen, dann waren wir klettern, da in eine Kneipe gegangen, total nette Leute, alle kommen an, alle reden mit dir, ey, willst du ein Bier? Total super Stimmung. Ich dachte, was ist denn hier los? Das sind keine 5 Kilometer. So, und das habe ich nicht verstanden. Bis du mir dann irgendwann erklärt hast, so bei einer Wanderung, so ja, hier, da die Grenzsteine. Baden, okay. Schwaben. Ein riesen Unterschied. Deswegen, ich habe auch, ich bin da im Badmintonverein eingetreten. Ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis ich verstanden habe, was die von mir wollen.
Aber Badminton konntest du spielen?
Also, Badminton konnte ich spielen. Ich wurde halt dauernd angeschrien auf dem Platz und wusste aber nicht, was die von mir wollen. Aber sie haben in meine Richtung geschrien, deswegen nehme ich an, sie haben mich gemeint. Aber es hat ein bisschen gedauert. Also ich kann das gut nachvollziehen. Aber ist jetzt, Frage mal, jetzt ganz kurz zu dem Buch auch. Ist das so ein Ding, wo was offensichtlich ist? Also ich mag das immer nicht, wenn man sich die ganze Zeit denkt, so, ja mein Gott, jetzt frag den doch oder jetzt geh doch mal dahin und klär das. Oder wird das so dann schön in der Schwebe gehalten?
Das wird schön in der Schwebe gehalten. Und es ist auch so, es ist auch die Geschichte wird auch nicht erzählt aus einer Perspektive, sondern quasi von den Nachbarn. Also ich sag mal, es sind ungefähr 7 oder 6 Familien. Und jeder erzählt dann quasi aus seiner Sicht der Dinge, und natürlich auch nicht nur, wie er dann zu diesem Honigmann steht, sondern wie er auch quasi in der Familie oder wie er mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin, wie es da funktioniert oder auch Probleme in der Schule und so weiter und so fort. Also wie so, ich sag mal, 6 oder 7 Kurzbiografien aus einem anderen Blickwinkel. Und das ist schon toll gemacht.
Aber es ist ja jetzt nicht gerade leichte Kost, sage ich mal, mit diesem Vorwurf von Kindesmissbrauch. Also
das wird jetzt nicht thematisiert und das ist jetzt so, da geht es jetzt auch nicht jetzt in die Tiefe. Es ist einfach nur dieser Vorwurf, der jetzt so im Raum schwebt und das ist das, was einem da total am Lesen lässt, weil man einfach unbedingt wissen will, wie geht das da weiter. Ne?
Okay, dann erstmal unsere alte Challenge, der erste Satz.
Der erste Satz.
Also für alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, immer wenn wir beim Alex sind oder auch wenn wir Podcasts machen, wir relativ häufig, einfach mal den ersten Satz vorlesen. Mal gucken, was das mit einem macht.
Der Ort, an dem der Honigmann seine Tätigkeit nachgehen wollte, war klein, geradezu winzig. Nur ein Raum, vielleicht 15 Quadratmeter für den Verkauf, aber angenehm hell durch die bodentiefen Schaufenster.
Schon mal ein guter erster Satz. Ja. Was macht das mit dir?
Ich kann es mir direkt vorstellen. Aber wer soll es lesen? Für wen ist das was?
Ich glaube, für alle, die sich jetzt wirklich für eine gute Sprache interessieren, also einfach gute Romane möchten und natürlich sagen, okay, es ist jetzt keine so leichte Kost, es ist jetzt keine Geschichte, wo man sagt, ach, das mache ich jetzt mal eben so, sondern einfach, ich glaube, da muss man auch ein bisschen tiefer gehen, aber man wird trotzdem hervorragend unterhalten und natürlich das Denken geht natürlich auch weiter, weil ich werde jetzt das Ende nicht verraten, aber die Frage ist, wenn da so ein Vorwurf im Raum schwebt, was das auch mit den Menschen macht und dass man vielleicht auch mal darüber auch mal nachdenken muss. Man ist ja sehr schnell mit dem Vorverurteilen und ob das immer richtig ist. Ich will das überhaupt nicht jetzt in irgendeiner Form relativieren, aber darüber muss man halt auch manchmal nachdenken, wie schnell man halt mit irgendeinem, ja, man hat ja als Schubladendenken und so weiter und dann hat man hier schnell jemanden irgendwo reingesteckt und dann muss man sich manchmal doch fragen, ob das so stimmt oder nicht.
Okay, magst du weitermachen?
Ich überlege gerade, ob ich jetzt mit Chins weitermache, weil ich finde, dass dieses Buch lustigerweise sehr gut zu deinem Buch passt. Also partiell ist es ähnlich und vielleicht kannst du das mal erklären, weil ich habe es nicht verstanden. Ein Buch für die Stadt, das ist irgendwie eine Aktion von...
Vom Kölner Stadtanzeiger, die jedes Jahr sich ein Buch raussuchen und darüber im Endeffekt mit Lesungen und so ganz viel... berichten und natürlich halt auch im Stadtanzeiger halt ganz viel über dieses Buch oder über das Thema dann halt erzählen oder den Autoren nochmal näher bringen. Und das ist jedes Jahr ein anderes Buch und ja.
Aber die suchen sich jetzt nicht speziell ein Thema aus, nachdem die das aussuchen, sondern es kann eigentlich jedes Buch werden, wo
genau.
Sie denken, das passt.
Genau. Also es sind natürlich immer belletristische Bücher. Ja.
Also das Buch ist von Fatma Aydemir und es geht darum, also ich weiß gar nicht, ob ich es mir jetzt ausgesucht hätte, aber lustigerweise hat es eine Mitarbeiterin von dir mir vorgeschlagen und meinte, das wäre ein wahnsinnig tolles Buch. Und es geht darum, dass ein türkischer Gastarbeiter, der ist in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen und hat da eben quasi sein ganzes Leben gearbeitet. Oder noch früher gekommen, hat da sein ganzes Leben gearbeitet und hat sich jetzt den Traum erfüllt, in Istanbul eine Wohnung zu kaufen. Und er ist genau 2 Tage in dieser Wohnung, bekommt dann wohl einen Herzinfarkt und stirbt. Und das ist der Start des Buches, ohne dass ich jetzt was verrate. Und ich muss sagen, am Anfang musste ich ein bisschen durchhalten, um mich mit dieser Gastarbeiter-Thematik, sage ich mal so, anzufreunden oder auch, weil es ist ähnlich wie bei deinem Buch. Es gibt 6 Kapitel und es ist immer aus der Sicht eines der Familienmitglieder geschrieben. Und eben genauso, man versteht erst das ganze Puzzle und diese sozialen Zusammenhänge, wenn man aus jeder Perspektive die Geschichte gelesen hat. Und wie gesagt, es fängt an mit ihm, der da stirbt. Und er hat 4 Kinder und eine Frau und jeder bekommt ein Kapitel. Und was ich ganz wunderbar fand, hinten auf dem Klappentext steht, es fällt kein einziges falsches Wort. Und genau dieses Gefühl hatte ich bei dem Buch. Das ist so dicht geschrieben. Da sind so viele einzelne Geschichten erzählt mit einer Tiefe. Also der jüngste Sohn von denen, der hat sich in einen quasi Mitschüler in der Basketballmannschaft verliebt und hat dem einen Brief geschrieben und das wird dann öffentlich. Und ich sag mal, das war so in den 90ern, wo es vielleicht nicht gerade die beste Idee war oder die erste Idee war, seinem Mitschüler zu schreiben, dass man in ihn verliebt ist. Und das bekommt dann der Rektor mit und schickt ihn in eine Therapiestunde. Und das ist aber auch nicht eine Therapiestunde, so nach dem Motto, du kannst jetzt deine Sexualität entdecken, du bist halt homosexuell, das ist okay, sondern eher in die Richtung, ja, das ist dein muslimischer Hintergrund. Und also es geht in eine völlig dubiose Richtung, wo er auch nicht wirklich sich traut, es seinen Eltern zu sagen. Und man schon denkt so, okay, und jetzt sollen halt, dieser Vater ist in Istanbul, der war ganz allein in dieser Wohnung, quasi tot umgefallen. Und dort müssen alle innerhalb von 24 Stunden hin, um ihn unter die Erde zu bringen. Und das ist jetzt so, sag ich mal, die große Challenge, dass alle versuchen, dorthin zu kommen und die Kinder natürlich auch schon älter sind und nicht mehr bei der Mutter wohnen und jeder irgendwie anders zu diesem Ort kommt. Also es ist so eine ganz wunderbare Geschichte, weil man quasi 6 einzelne Biografien hat mit ganz unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Der andere Bruder, der wäre gern Schauspieler geworden, hatte aber mal so einen kleinen Konflikt mit der Polizei, wirklich ganz harmlos, aber ja, eben dieser Culture Clash kommt da auch immer mit raus und dass sein Leben dann vielleicht in eine andere Richtung abgebogen ist und der will kein Geld ausgeben für den Flug, sondern will alles mit seinen Benz machen. Der will 30 Stunden durchfahren und trinkt einen Red Bull nach dem anderen. Und man hat so richtig das Gefühl, man ist so in die 90er zurückversetzt, wo man, ja, Red Bull war da was Besonderes. Und dann vielleicht auch diese Idee, man fährt einfach in einem durch, um zu diesem Event zu kommen. Und es schaffen auch gar nicht alle Familienmitglieder rechtzeitig dort anzukommen. Und all diese Zusammenhänge, wie wer welche Fehler gemacht hat, dieses Puzzle setzt sich so langsam zusammen und ich muss sagen, ich war wirklich total, ja, ich war eingesaugt von diesem Roman und finde, es ist wahnsinnig schön geschrieben und am Ende nimmt es nochmal richtig Fahrt auf, wo man denkt, ah, jetzt sind doch die Rätsel gelöst, jetzt hat sich dieses Puzzle zusammengesetzt und dann kommt noch eins und noch eins und noch eins und das ist aber nicht so wie, dass man das Gefühl hat, es ist super übertrieben, aber es ist so, also es ist fast wie ein Thriller, dass man denkt, nee, das ist jetzt nicht auch noch was. Ach nee, überraschend und also unerwartet. Und das fand ich wirklich, das fand ich richtig toll an dem Buch. Also ich glaube, dass man jetzt das nicht auf diese Gastarbeiter- oder Migrationshintergrund-Thematik reduzieren kann, sondern dass das ein ganz tolles, so ähnlich wie bei dir, du hast die Nachbarn, die quasi die Person aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten und hier, die haben natürlich alle Probleme wie alle anderen auch, nur haben sie vielleicht diesen Culture Clash noch obendrauf, also ich fand das auch eine tolle Weihnachtslektüre, weil Cins ist irgendwie so eine türkische mythologische Figur, quasi so ein bisschen, die einen begleitet, vielleicht diese Leerstelle, nicht das Böse, aber wenn irgendwas fehlt, ein Schatten, also dieses immer mitläuft, vielleicht dieses Unausgesprochene und ich glaube, das ist was ja immer Weihnachten in manchen Familien oder in den meisten vielleicht dann nach spätestens 3 Tagen zur Explosion kommt und das ist halt so ein Buch, das glaube ich ganz, ganz schön beschreibt.
Ich fand ja sehr schön die Stelle, die du mir mit Max Herre vorgelesen hast.
Ja, also sie kann auch wahnsinnig gut schreiben und sie schreibt auch die unterschiedlichen Charaktere, würde ich sagen, so die Perspektive, also die sind auch unterschiedlich geschrieben. Und ja, ich fand es einfach total toll. Ja, der große Bruder, der wollte halt gerne Rapper werden und versucht halt authentisch zu sein und macht Breakdance und dann will er halt sprayen, weil das gehört ja dazu, zu dem Klischee und sieht auch bei einem Event Run-DMC, weil die Amerikaner, die waren dort stationiert, haben Run-DMC eingeladen und der wusste damals nicht, wer das war und ja, hat dann so ein bisschen Hass auf Max Herre, weil er halt sagt, ja, der kommt aus einer wohlhabenden Familie, wie kann der denn jetzt hier irgendwie Hip-Hop machen und damit Geld verdienen wollen, egal was er macht, er verdient immer Geld oder er ist immer auf der richtigen Seite. Und aber vielleicht sollte ich auch noch den ersten Satz lesen. Ja,
auf jeden Fall den ersten Satz.
Ich hoffe, ich spreche jetzt den türkischen Namen richtig aus.
Das ist der erste Satz?
Nein.
Spannend.
Hüseyin. Weißt du, wer du bist, Hüseyin, wenn du die glänzenden Konturen deines Gesichts im Glas der Balkontür erkennst?
Alex, was macht das mit dir?
Er wirkt nach. Er wirkt nach.
Er ist gut. Wer soll es lesen? Oder wer, für wen ist es was?
Also ich glaube, alle...
Für alle Familien, die
ja, also es geht ja um feiern müssen. Ja, es geht ja um eine Familie. Also es geht halt darum, der Vater ist gerade gestorben. Jeder, der irgendwie ein Familienmitglied verloren hat, kann es lesen und wird sich drin wiederfinden. Jeder, der viele Geschwister hat, wird sich wiederfinden. Also die Thematiken so interfamiliär, ich sage alle, die ein bisschen eine größere Familie haben, aber auch, ja, also ich würde es einfach quasi jedem empfehlen, der, es ist auch nicht so, also es ist, ich habe es als sehr dicht empfunden und dass es total nachwirkt. Also man liest es und man beschäftigt sich damit, weil die Charaktere super gut beschrieben sind und so unterschiedlich und ich glaube, dass für jeden was dabei ist. Also es gibt ja, das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist ja zum Beispiel so ein Buch, das ein mega Bestseller ist, weil alle irgendwie so Mommy- oder Daddy-Issues haben oder in ihre Kindsituation zurückfallen. Hm. Und das hat man hier verdichtet in 6 Personen. Sehr, sehr schön. Also deswegen, ich fand's super.
Klingt super.
Noch Fragen?
Ich sollte vielleicht noch die Max-Herre-Stelle suchen, weil okay. Ich habe auch sehr, ja, ich habe wirklich krass gelacht.
Ja. Ja, nee, vor allem, weil ich habe ja tatsächlich Max Herre und seinen Freundeskreis ein paar Mal interviewt, die Kollegen. Und ich musste sehr lachen, als er das bei dem Zitat, weil ich das durchaus nicht unzutreffend fand, um es mal so polite wie möglich zu formulieren.
Also ich habe es gefunden. Mir sehr gut
vorstellen. Ja, dann lies bitte mal kurz vor, die fand ich nämlich sehr schön.
Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, säuselt Max Herre plötzlich aus den Boxen und Hakan lässt vor Schreck fast die Kippe in den Schoß fallen. Er knipst das Radio aus. Hakan hasst diesen Song und diese Band und diese Typen und diese ganzen Professorensöhne, die plötzlich auf dem Nacken der Szene dick Karriere machen. Und überhaupt, diesen Dreck spielen sie doch immer noch. Haben Freundeskreis nicht längst eine neue Platte draußen? Läuft nicht so gut, ihr Hobbykiffer vom Gymnasium. Was?
Das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, sehr schön. Irgendwie fand ich es zutreffend. Ja. Okay, möchtest du noch?
Ich möchte was, weil ich habe nämlich was, was vielleicht so ein bisschen dazu passt, weil ich habe nämlich noch einen Roman vorhin rausgesucht und zwar Mehmet mein Falke. Das ist ein absolutes Lieblingsbuch von mir und weil du gerade die Türkei erwähnt hast oder weil die Geschichte dann teilweise in Istanbul spielt, habe ich mir das noch gerade, habe ich das jetzt gerade vorgezogen. Mach's auch ganz kurz, aber es ist ein ganz, ganz, ganz toller Roman. Eine Geschichte, die vor gut, ich sag erst mal 100 Jahren spielt in Anatolien. Und zwar geht es um Mehmet. Und der heißt, nachher wird er Mehmet mein Falke genannt. Das ist ein armer Bauernsohn, der unglaublich zu leiden hat unter dem Großgrundbesitzer, der im Endeffekt die Familie erpresst. Und die müssen halt 2/3 ihrer Ernte halt abgeben. Und die kommen halt nicht über die Runden. Und er wird... Als der Roman anfängt, ist er noch ein Jugendlicher und reift dann so langsam zum Mann. Und so eines Tages, kommt, wie es kommen muss, geht er zu diesem Großgrundbesitzer und es passiert eine Szene, in dem er halt quasi sich rächt und quasi diesen Großgrundbesitzer umbringt. So. Und was dann passiert, ist eigentlich noch viel schlimmer, weil natürlich dann in allen anatolischen, Teehäusern und was weiß ich, werden quasi Heldenlieder über diesen Mehmet gesungen und er wird im Endeffekt, obwohl er diese Tat vollbracht hat, wird er quasi dazu gezwungen, dann sowas wie so ein Robin Hood zu werden oder sowas oder muss halt ständig nur noch fliehen, aber er hat im Endeffekt nur eine große Sehnsucht, eigentlich will er nur nach Hause und möchte halt einfach mit seiner Familie zusammen sein, möchte halt ein ganz normales Leben führen, was ihm aber einfach nicht mehr möglich ist, weil halt auch die Legenden halt immer weiter vorangetrieben werden. Er hat dann nachher nicht einen Umgang, hat dann die ganze Familie um. Also es wird halt immer so, also, immer weiter ausgeführt. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Roman, der so toll zu lesen ist, dass das ein ganz, ganz großer Spaß ist. Und so wie ein Abenteuerroman oder eine Familiengeschichte, die einfach einen unglaublich packt. Das ist alles so komprimiert und das ist, als der Jascha Kemal das damals rausgehauen hat, das Buch ist in 40 Sprachen übersetzt worden. Es gibt auch noch 2, 3 andere Folgen, also es geht halt auch noch weiter. Aber das ist quasi im Endeffekt das Hauptwerk und das ist einfach, was ganz, ganz Tolles.
Also so eine Geschichte, wo man sich dann schön auf die Couch legen kann.
Absolut, mit dem, wo man sich
25. Plätzchen im Magen.
Genau, wo man sagt, heute bewege ich mich nicht mehr und dann, ja, dann kann man das sich wunderbar reinziehen. Ein großer Lesespaß.
Der erste Satz fehlt noch.
Ach, der erste Satz.
Hast du noch, oder möchtest du noch was wissen? Du guckst so fast.
Ich warte jetzt mal auf den ersten Satz. Okay.
Die Hänge des Taurusgebirges stiegen von der weiß schäumenden Mittelmeerküste ganz allmählich bis zu den Höhen des Taurusgipfels an.
Okay, haben wir schon mal einen Einstieg.
Genau.
Kann ich mir vorstellen.
Ja.
Hast du jetzt eine Frage?
Aber ist es dann insgesamt eher auch so ein bisschen, wenn er jetzt zum Robin Hood werden muss, und auch nicht ein Reisebericht, aber seine Abenteuer dann, also, oder seine, also es ist dann was er machen muss.
Genau. Also ich will es jetzt nicht Abenteuerroman sagen, sondern einfach, er ist einfach ein Gejagter, so ungefähr. Und in einem unglaublichen Zwiespalt ist er halt und er kann nicht zurück, er möchte aber auch nicht nach vorne und wird aber im Endeffekt durch diese Geschichten, durch diese Heldensagen, die er angeblich gemacht hat, einfach dazu auch getrieben, immer weiterzumachen. Sehr, sehr schön.
Okay. Jetzt habe ich gar nichts Passendes dazu. Ich habe hier mal.
Du musst jetzt die Runde brechen.
Ja, ich muss jetzt leider. Ich könnte noch, wenn ich den zuerst nehme, dann könnte ich noch mit dem Exotenbonus mithalten. Also, wir haben ja jetzt Türkisch.
Ja.
Ja, nochmal
Türkisch. Nochmal Türkisch? Also, wir sind doch nicht so abwechslungsreich. Ja. Dann werfe ich jetzt mal Taiwan in die Runde.
Fängt auch mit T an.
Ja, ja. Genau. Und also ich habe hier mit von Katniss Hsiao oder Xiao, ich weiß es nicht genau, das Parfüm des Todes. Hinten drauf steht das Parfüm meets das Schweigen der Lämmer. Was es ganz gut trifft, was ich jetzt spannend fand, war, also ich wollte unbedingt mal ein Krimi, also ich bin ja Krimileser, ich lese ja sehr, sehr viele Krimis, sehr gerne, sehr leidenschaftlich und man liest ja dann doch immer irgendwie den 24. Andreas Gruber, den 5. Chris Carter, den Fitzek standardmäßig, der kommt ja auch immer um Weihnachten rum, hat jetzt auch wieder gerade was Neues rausgebracht, aber dass man mal sowas ganz anderes in die Finger kriegt, ist ja dann eher selten und das hier ist mal was komplett anderes, was ich glaube daran liegt, dass die Autorin aus Taiwan kommt, also das Menschenbild, das Familienbild und das Gesellschaftsbild sind halt komplett anders, was sich darin auswirkt, wie die Leute auf die Sachen reagieren, die passieren. Und das ist das eine. Zum Zweiten sind die ganze Zeit am Essen, was wohl da auch sehr typisch zu sein scheint, weil die von einer Bude in die nächste rennen. Also wird die ganze Zeit immer nur irgendwo in der Suppenküche, in der Teigwaren, alles Nudel, alles, da geht es immer die ganze Zeit ums Essen. Und die Frau, das ist ihr Erstling, ist eigentlich Drehbuchautorin, hat dafür ihre Drehbücher auch schon mehrere Preise gekriegt. Und auch das merkt man, weil man hat direkt den Film im Kopf. Und das mag ich. Also wenn du halt irgendwie die ganze Zeit so, wenn du machst schon deine Besetzung, und dann läuft dieser Film halt ab und die Story ist halt sehr auch sehr anders. Also es geht darum, dass es geht um eine Tatortreinigerin, die ihren Geruchssinn verloren hat. Also die konnte wahnsinnig gut riechen früher. Also die konnte wirklich sagen so, ja, hier, du bist gerade aus einer Kneipe gekommen, da haben drei Leute Marlboro geraucht und der neben dir hat Jim Beam getrunken und du hast heute Morgen das Parfüm aufgelegt und so weiter und so weiter. Dann hat die ihren Geruchssinn verloren, ist dann Tatortreinigerin geworden und hat festgestellt, dass immer, wenn sie bei frischen Leichen in den Raum kommt, dass das wieder für halbe oder dreiviertel Stunde ihren Geruchssinn zurückbringt. Und das ist dann, das wird dann relativ absurd, weil sie sich dann auch neben Leichen legt und dann, bevor sie den Tatort sauber macht und sich dann diesen Geruch wieder zurückholt.
Aber ist das jetzt, also kleine Zwischenfrage, sie braucht das ja nicht wirklich, wenn sie Tatort reinigt, oder? Das ist doch sogar besser, wenn sie nichts riecht.
Ja, sie findet das auch total eklig. Also das ist der Punkt, sie muss es aber machen. Und jetzt kommen wir zu, weil bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Das ist ja noch kein Verbrechen, nichts, außer dass sie halt Tatorte sauber macht. Sie stellt halt fest an Tatorten, dass sie ihren Geruchssinn wiederkriegt. Und jetzt kommt der zweite Handlungsstrang. Ihr Bruder hat sich umgebracht. Vor längerer Zeit, also weit vor dem Beginn des Buches, hat er sich umgebracht. Daraufhin ist sie halt so ein bisschen weggebrochen und psychisch labil, macht diesen Job und riecht jetzt an einem Tatort etwas, was sie ganz klar an ihren Bruder erinnert. Und stellt jetzt Verbindungen her zwischen verschiedenen Tatorten und ihrem Bruder. Und entwickelt sich dann die Geschichte, wie dieser Bruder zu Tode gekommen ist. Also der hat sich umgebracht, daran gibt es auch nichts zu rütteln, das ist vollkommen klar. Aber sie muss jetzt irgendwie rausfinden, wie, warum dieser Geruch von diesem einen ganz bestimmten Parfum nach Jahren irgendwie an einem Tatort auftaucht. Und auch an anderen Tatorten auftaucht. Und verliert aber ja jedes Mal, wenn sie jetzt eine halbe Stunde weg ist, verliert sie wieder diesen Geruchssinn. Und was sie dann macht, um den Geruchssinn wiederzukriegen, ist schon mal sehr unterhaltsam, wenn man ein bisschen, also wenn man damit klarkommt, dass es natürlich so einen kleinen Ekelfaktor hat, aber der wird gar nicht so, der kommt jetzt gar nicht so wahnsinnig rüber. Aber sie hat da ein paar nette Ideen und verbündet sich dann mit einem anderen Serienmörder, der am Tatort auch immer Gerüche hinterlassen hat. Um sich von ihm helfen zu lassen, wie kann sie diesen rausfinden, welcher Geruch das ist, den sie da jetzt dauernd in diesem Tatort riecht, den sie auch von ihrem Bruder kennt, aber den Geruch kennt sie nicht.
Okay, das habe ich verstanden, aber wie verbündet man sich mit einem Serienmörder? Ich meine.
Also, das ist auch ganz, ganz nett und das ist auch der Typ, der die ganze Zeit am Essen ist. Der ist wieder freigelassen worden nach Jahren. Warum, habe ich tatsächlich nicht so ganz verstanden. Aber auf jeden Fall ist der auf freiem Fuß und den sucht sie dann auf, beziehungsweise der nimmt mit ihr Kontakt auf. Genau, so rum war es. Und hilft ihr dann. Und dieses Spiel, das ist auch sehr fies, weil er sagt auch ein paar Mal so, eigentlich wollte ich dich umbringen. So, das war meine erste Intention. So, weil du bist genau der Typ Frau, den ich früher auch umgebracht habe. So, ne, Beuteschema. So, aber dann war es halt doch zu spannend. So, und das weiß sie dann auch irgendwann bei der Hälfte von diesem Verhältnis, so, dass sie da irgendwie eigentlich immer so zwischen Freiwill, also zwischen Mordopfer und ich komme weiter, pendelt. Und wie das dann alles weitergeht, also ich muss jetzt an der Stelle aufhören, weil, also bis dahin dachte ich so, guter Krimi, guter Thriller, mal was anderes, mal nett, auch diese Figur, na, wir kennen ja alle Bjarne Mädel noch als der Tatortreiniger, das war ja auch relativ obskur, an dem muss man ja auch denken und dann kippt die ganze Geschichte. Und es gibt so einen Punkt, so bei, ich sag mal, bei der Hälfte des Buches, wo ich mir einfach dachte, nein. Also wirklich so, what the fuck, das kann nicht sein.
Okay.
Das glaube ich jetzt nicht. Das kann nicht in die Richtung gehen. So. Und dann wird man halt so nach und nach in diese Richtung geführt, um dann halt noch dreimal abzubiegen. Und dann, finde ich, haben sie noch, weil wenn man dann die Story verstanden hat, die schon wirklich sehr krass ist, also wirklich krass im Sinne von super Idee. Mhm. Also habe ich noch nie vorher gehört, bin ich absolut nicht drauf gekommen. Und wenn das Ding kriegt, dann auf der letzten Seite noch mal einen Kick. Und da stehe ich ja total auf. Also wenn du wirklich so, du schleust dich da durch und dann wirst du auf einmal, kommst du in diesen Tunnel rein. Ich habe auch die letzte Hälfte, habe ich am Stück durchgelesen, weil du willst es wissen. So. Und dann biegt der wieder ab und dann, ne, jetzt kommt der wieder, das kann doch nicht sein. Wieso, der war doch, der, nee, nee. Und ach so, ja, ja, dann, so, und dann ding, 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 ding. Und dann denkst du, okay, jetzt ist es vorbei. Boah, krass. Und dann kennt man das ja im Roman immer so, dann kommen noch so zwei Seiten so, ja, ist wieder zu Hause und wie geht's dir, bla, Sulz, Phase, alles in Ordnung, so. Und dann kommt da auf einmal ein Typ um die Ecke, sagt was und du denkst dir, was soll das denn jetzt? Und dann der letzte Satz, ist, aber es ist wirklich der letzte Satz, der ist nochmal richtig Gänsehaut. Und das habe ich, also Spoiler-Alarm für alle, auf gar keinen Fall die letzte Seite jetzt lesen. Auch wenn ihr jetzt total Bock habt und denkt so, ich muss es, tut's, nee, macht's nicht. Es ist einfach zu großartig, sich das noch aufzubewahren und wirklich so sich selber so dabei zu beobachten, wie man versucht, dieser Story zu folgen und wie man versucht, das Rätsel von dieser Frau zu lösen. Ich lese mal den ersten Satz.
Ja. Gerne.
Du meinst, damit überrascht man, also wenn man das zu Weihnachten verschenkt, dann überrascht man zumindest alle klassischen Thriller-Leser. Sie werden begeistert sein.
Ja, vor allem, ihr werdet jetzt von dem ersten Satz, also ne, die Story ist ja jetzt bekannt so, und jetzt kommt ein erster Satz, mit dem rechnet man auch nicht wirklich. Wale, sagst du?
Wale?
Wale.
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 Vielleicht brauchen wir noch einen zweiten.
Ja.
Ich fand, davon hat man jetzt ein bisschen wenig Eindruck gekriegt.
Ich sah hinaus aufs Meer, aber dort war nichts.
Hm.
Ist noch ein bisschen kryptisch, ne?
Ja. Lies doch den letzten Satz vor.
Liegt jetzt aber genau daran, dass wir, wie so häufig als Stilmittel, dass es zwei Erzähler gibt und der eine aus der Ich-Perspektive und die andere ist halt die Hauptgeschichte. Und dieser Ich-Erzähler, der weiß natürlich immer mehr und mit dem fängt es an. Und da das hier Kapitel 0 ist, lese ich mal den ersten von Kapitel 1 vor. Yang Ning zwang sich, die Augen zu öffnen. Der Rest ihres Körpers gehorchte ihr nicht. Schon besser, oder?
Ja, klingt schon irgendwie.
Das wird schon besser.
Nach einer Nacht, die sie auf der Seite liegen verbracht hatte, war sie stocksteif. Ihre Glieder fühlten sich taub an.
Ja.
Das klingt schon ein bisschen fies, ja.
Ja.
Also.
Ich glaube, damit hätten wir jetzt alle Thriller-Fans ultimativ bedient, oder?
Ja. Ja. Und ich kann das mal kurz zeigen für euch hier. Ich war auch überrascht, wie die Frau aussieht, als ich das Buch, als ich dann auf der letzten Seite angekommen bin.
Das sind jetzt aber Vorurteile.
Nee, ich hatte da jetzt eher eine ältere Frau erwartet, weil das so von der Story her so krass durchdacht war und so. Also ich hätte jetzt nicht ich habe nicht gelesen, habe das nicht hinten gelesen, ich hätte jetzt nicht auf ein Erstlingswerk getippt. Hm. Auf keinen Fall. Also das hat mich dann schon in jeder Hinsicht überrascht. Also das Parfum des Todes von Katniss Xiao, und ich habe gelernt, das steht hinten drin, weil die Übersetzerin, das ist jetzt wieder lustig, die kannte ich. Das ist nämlich die Übersetzerin, die hat auch schon 140.000 Preise gewonnen, die hat Liu Cixin übersetzt.
Ah, Drei Sonnen.
Die Drei Sonnen. Mhm. Und ich muss ja sagen, dass der zweite Teil, Der dunkle Wald, ist eins der genialsten Bücher, die ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Und das waren nicht wenige. Und sie hat das übersetzt, also sie hat alle drei Teile übersetzt. Und die hat auch dieses Buch übersetzt. Und dann hat sie hinten immer erklärt, wie man die ausspricht und was so die Feinheiten und die Eigenheiten im Taiwanesischen dann sind. Dass die sich nämlich alle neben ihrem normalen Namen, also Yang Ning ist ja dann bei Ning Yang ist Ning der Nachname, der kommt zuerst. Yang ist dann der zweite Name ist dann der Vorname. Und die geben sich aber alle noch einen englischen Namen. Und deswegen heißt die Katniss. Mhm.
Das hat es ja auch von, wie heißt es, Katniss Everdeen.
Oh, wer war das nochmal?
Na, von, wer weiß es? Genau.
Der was?
Tribute von Panem.
Ach, die bestbezahlteste Schauspielerin, von der ich nie verstanden habe, warum es die bestbezahlteste Schauspielerin ist.
Genau.
Ah, genau, die, okay. Stimmt, ja. Nee. Also, kann ich nur wirklich für alle Krimi-Fans, ich habe ja mit Andreas Gruber und Chris Carter, habe ich ja schon die Latte gesetzt, und die hat sie auf jeden Fall übersprungen.
Ja, das ist auch mal eine Aussage.
Ja, so, lege ich mich hier fest.
Super.
Jetzt
ja,
du.
Schön.
Ja, darfst weitermachen.
Ich darf weitermachen?
Ja, du hast ja die meisten.
Ja, ich habe ja die meisten. Aber der Stapel schmilzt ja. Ne? Der schmilzt ja schon runter. Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek. Möchte ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, aber hatten wir ja schon in dem Podcast. Ne? Dann kann ich auf den Podcast wieder verweisen. Dann bitte nochmal den Podcast anhören.
Genau, verlinken wir.
Den verlinken wir. Worum geht's? Es geht um Nora. Und ich glaube, ich lese den ersten Satz, weil dann wird eigentlich sofort einem klar, worum es geht. "19 Jahre bevor sie beschloss zu sterben, saß Nora Seed in der warmen kleinen Bibliothek der Hesselden School in Bedford."
Ist klar.
Ja, ist wieder.
Habe ich die Handlung vor Augen?
Hast du die Handlung vor Augen?
Ja. Könnte ich jetzt schreiben.
Ja, womit fängt es an? Ja, es fängt im Endeffekt mit einem Selbstmord an, dass Nora sich umbringt. Und sie kommt in so eine Art, ich sage jetzt mal, Zwischenwelt. Sie ist noch nicht ganz tot. Das ist eine Bibliothek, die sie dort betritt. Und der Bibliothekar sagt im Endeffekt, oder die Bibliothekarin sagt im Endeffekt zu ihr, die ganzen Bücher, die du hier siehst, das ist alles dein Leben oder dein nicht gelebtes Leben. Und sie bekommt die einmalige Chance, ich sage jetzt mal, wieder zurückzukehren und ihr Leben anders zu gestalten. Und jeder kennt das ja bestimmt, dass man ja irgendwelche Entscheidungen im Leben immer fällen muss. Und man weiß ja dann nie, ja, ich habe das damals, keine Ahnung, ich habe studiert, aber was wäre passiert, wenn ich vielleicht arbeiten kann oder wenn ich die Frau nicht getroffen hätte oder ich habe sie getroffen. Was wäre passiert, wenn? Also es gibt ja viele Wenn und Abers im Leben. So, und sie bekommt aber die einmalige Chance, wieder zurückzukehren und lebt dann das andere Leben, hat dann einen Schulfreund, den sie sehr nachtrauert, weil sie den unbedingt erobern wollte. Das hat aber nicht geklappt und bekommt dann diese einmalige Chance, ihn dann doch zu erobern und merkt dann irgendwann doch an einer gewissen Stelle, das ist es ja vielleicht dann doch nicht gewesen. Und sie kehrt dann wieder in diese Bibliothek zurück und bekommt dann die nächste Chance und die nächste Chance. Und so geht das halt quasi weiter. Im Endeffekt eine ganz viele Varianten ihres Lebens, wo sie halt ausprobiert, dass es vielleicht sich doch zum Besseren dreht. Und das ist halt ein wunderschönes Buch. Also das ist ganz, ganz, ganz toll geschrieben. Die Idee ist hervorragend. Und das gibt es jetzt auch in einer wunderschönen Ausgabe, ne? Gebunden mit Farbschnitt. Ne? Das ist ja im Augenblick auch
das
unglaublich
ganz in.
Ne?
Ganz
das
in,
läuft ja im Augenblick. Ja. Ne? Aber wie gesagt, es gibt es auch als Taschenbuch. Aber mir ist das vorhin in die Hände gefallen und habe gedacht, das wäre auch wunderbar, was für Weihnachten man das wunderbar auch verschenken kann. Jetzt habe ich schon dreimal wunderbar gesagt. Ja. Ich sage es jetzt nicht nochmal.
Scheint wunderbar zu sein.
Wunderbares Buch. Ja. Du hast also, es auch gelesen.
Ich habe es auch gelesen und ich würde sofort unterschreiben. Das war, glaube ich, das krasseste Sofa-Durchbinge-Buch, das ich je gelesen habe, weil es einfach so, ich fand es halt so lustig, dass sie immer so, egal welches Leben sie gelebt hat, erstmal so sich selber angeguckt hat, weil ihr Körper jedes Mal was anderes gemacht hat, je nachdem, ob sie jetzt ihr Leben ein bisschen sportlicher verbracht hat oder nicht. Und auch die Klamotten, das war immer so der erste Blick, wenn man in das neue Leben startet und sie weiß ja immer nicht, was passiert. Und das fand ich irgendwie so witzig, wenn man sich, das kennt ja jeder, sich selber ausmalt, ja, ich hätte den und den Schritt gemacht, aber du weißt ja nicht, was danach passiert.
Ja, also und man dann, hat ja immer die Hoffnung, dass es besser wird. Ja. Und es wird ja nicht immer besser, eigentlich fast nie.
Aber das
oder ich, immer anders als erwartet, sagen wir es mal so.
Aber ich sag mal, wenn man ein Buch verschenken möchte und alles richtig machen, dann das. Das wäre meine Wahl für, wenn ich nicht wirklich weiß, was ich verschenken soll. Auch für, wenn ich den Gegenüber nicht so gut kenne. Ich würde sagen, ich will jetzt nicht sagen, auf jeden Fall bei allen Frauen, aber ich würde sagen, mit dem Buch kann man eigentlich gar nichts falsch machen.
Ja, und wenn man dann auch Lust hat, nach dem Buch was zu glotzen, dann kann man damals, glaube ich, auch den Butterfly-Effekt empfohlen. Wenn ich mich recht entsinne. Das sind zwei Filme, wo es genau darum geht, dass ein Junge sich immer wieder an einen ganz bestimmten Zeitpunkt zurückversetzen kann, wenn er ein ganz bestimmtes Buch sieht oder Bilder sieht und versucht dann immer wieder die Geschichte anders, also die haben einen Fehler gemacht damals, haben als Kinder Mist gebaut und er will diesen Fehler ausbügeln. Und es ist eigentlich ganz nett, weil er total scheitert an der ganzen Situation, weil es mit jedem Ding, also er macht immer eins Ding richtig, aber die Folgen daraus sind halt wieder noch katastrophaler. Mhm. Dann geht er wieder einen Schritt zurück und dann, wenn er das ändert, wird es wieder schlimmer. Und das ist, gibt es, glaube ich, mittlerweile zwei Folgen von Butterfly Effect. Kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr schöner Film. Ist schon älter, das heißt, den kann man wahrscheinlich jetzt auch umsonst irgendwo streamen. Mhm. Aber erst das Buch lesen, auf jeden Fall, weil ich fand es auch großartig.
Ja, ist halt auch so, obwohl es mit einem Selbstmordversuch startet, ist es doch wahnsinnig positiv. Und das finde ich eigentlich an dem Buch toll.
Ja, ich träume also jeden Morgen davon, dass ich aufwache und denke, boah, wo hast du diesen sportlichen Körper her? Das passiert nur nicht. Total ärgerlich.
Du musst mal in der Bibliothek aufwachen, glaube ich.
Ja, aber ich habe auch jetzt nicht vor, mich vorher auch extra deswegen umzubringen. Also keine Sorge, das mit dem sportlichen Körper muss anders geregelt werden. Möchtest du das nächste Buch verstehen?
Ja, also ich kann jetzt, weißt du, ich habe heute alles auf dich abgestimmt. Ich empfehle dieses Buch auch mit einem orangenen Farbschnitt.
Oh!
Lustigerweise habe ich mir das nämlich auch von deiner Kollegin empfehlen lassen, Mitarbeiterin. Und
ich
zwar,
finde, du schleimst dich ein bisschen arg ein heute hier.
Ja, ich weiß, aber ich habe mir eigentlich noch nie was empfehlen lassen. Meistens habe ich eine konkrete Vorstellung und da hatte ich keine. Und dann hat sie mir diese...
Möchtest du auch sagen, welche Mitarbeiterin das war?
Das weiß ich nicht mehr.
Ah, das ist ja...
Ich weiß nicht, wie sie heißt.
Ah. Ja.
Kleinere, dunkelhaarige, sei hiermit gegrüßt.
Ja.
Von David Nichols. Nichols, ja, zwei in einem Leben. Und ich sag mal, das ist auch so was Leichtes fürs Sofa. Also ich wollte eigentlich so ein bisschen was mit, sag ich, intellektuellerem Anspruch empfehlen. Das fand ich dieses Chins und dann ein bisschen was Leichteres.
Jetzt mal ganz kurz an der Stelle. Wo liest man denn schwere Bücher? Also wir sind uns anscheinend alle einig, dass die leichten Bücher so Sofa-Literatur sind. Wo würde man denn schwere Literatur lesen?
Schwere sind ja immer so Etappenbücher, finde ich.
Aber wo liest man im Bett? Am Esstisch?
Am Esstisch.
Im Lesesessel?
Ja, definitiv nicht auf dem Sofa. Also nicht so liegend, sondern eher sitzend.
Also wir können eine Kategorie mal aufmachen.
Gegen Sodbrennen auf jeden Fall sitzend.
Okay, sitzend lesen. Hast du da Präferenzen? Liest du schwere Bücher lieber im Sitzen oder im Liegen? Also jetzt inhaltlich, also, nicht weil
lieber,
sie schwer sind.
Liegen.
Was?
Lieber im Liegen.
Echt schwere Bücher im Liegen?
Damit es sich nicht umhaut, oder?
Ja, genau so ist es.
Okay. Gut, nee, also dann, ja, bitte.
Ja, also ich habe dieses Buch dabei und das würde ich mal für alle, die vielleicht, jetzt kriege ich den Namen nicht zusammen, Rainer Vince oder wie heißt der, der Salzpfad? Gelesen haben, das ist irgendwie ein ähnliches Pendant, nur ein bisschen leichter und von einem Mann geschrieben. Also beim Salzpfad geht es ja darum, dass ein Paar obdachlos wird und dann beschließt, quasi Südengland unten an der Küste entlang zu laufen, weil der Mann kriegt irgendwie eine schlimme Diagnose und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Das ist jetzt auch verfilmt worden oder ist jetzt ganz neu. Das kommt jetzt, glaube ich, gerade in die Kinos mit der Darstellerin von Sex Education. Wie heißt die nochmal? Ich hab's ja nicht so mit Namen.
Scully.
Ja, genau.
Dana Scully.
Ja, genau.
Von Akte X.
Das fand ich ein super Buch, weil auch diesen Weg, den die beschreiten, der wird total genau erzählt, erklärt. Man hat quasi diese Wanderung vor Augen. Und jetzt zu diesem Buch, wo es mich wirklich fasziniert hat, dass es ein Mann geschrieben hat. Da geht es ein bisschen darum, dass eine Freundin, ihre beste Freundin und einen Freund dazu überredet, einen Wandertrip von ein paar Tagen an der engsten Stelle von England, also wo man quasi von der Ostküste zur Westküste laufen kann, an der Engstelle. Da eine 10-Tages-Wanderung, aber die wollen eigentlich nur 3 Tage machen. Und sie hat so ein bisschen, diese beste Freundin spielt nachher keine große Rolle, aber die hat die Idee, ich lade jetzt quasi 4 Singles mit ein, sie kommt mit und ihr Sohn. Und dann mal schauen, was passiert, ob die sich als Paar finden können. Und dann passiert aber das, dass die gar nicht zu viert, also die starten gar nicht zu sechst, sondern von den Single-Paaren wäre eine ganz athletische Triathletin mitgekommen, die kommt nicht. Und dann kommt nur eine Lektorin mit.
Natürlich.
Und die Lektorin ist super, weil die lektoriert auch so, sage ich mal, erotische Bücher und egal, auf der Wanderung, immer zwischendrin oder im Zug, lektoriert die halt wieder was. Und man liest dann immer so ein bisschen mit und denkt so, oh mein Gott. Aber es ist immer sehr lustig, weil die halt Lektorin ist. Und dann gibt's noch den Erdkundelehrer oder Geologen, der mitkommt. Und dann gibt's noch einen, habe ich vergessen, was er für einen Beruf hat. Aber die 3 sind mit dabei. Und die Freundin hat aber auch schon so Paare gebildet. Also sie hätte gerne, dass der Erdkundelehrer mit der Triathletin zusammenkommt und dass die Lektorin mit diesem anderen. Und dann wandern die halt los. Und sie, die Lektorin, es ist alles geschrieben, entweder aus der Sicht der Lektorin oder des Erdkundelehrers, was jetzt ja schon viel verrät, aber es ist immer so sehr nett, weil die noch nie gewandert ist, die sich halt ausstattet wie nichts Gutes, um diese Outdoor-Erfahrung zu machen. Und der Erdkundelehrer will das eigentlich als Challenge machen, um seine letzte Beziehung hinwegzukommen. Und man hat wirklich eigentlich das Gefühl, es ist so eine sehr weibliche Perspektive durch den Autoren eingenommen, weil der Erdkundelehrer, der hat sich halt vorgenommen, er schafft diese 10 Etappen und möchte eben auf diese Trennung mit der Frau klarkommen und dass sie keine Kinder gekriegt haben und alle Thematiken, die man sonst vielleicht eher noch krasser Frauen zuschreiben würde, vertritt halt dieser Erdkundelehrer und das macht es irgendwie so sehr charmant und man hat so das Gefühl, eigentlich ist es ein Date, das sich über Tage, natürlich springen dann alle anderen ab und der Erdkundelehrer und die Lektorin sind dann nur noch zu zweit unterwegs und es erzählt nicht so viel über die Landschaft, aber die Idee, wie die beiden sich währenddessen immer besser kennenlernen und dass man, wenn man eine Aktivität betreibt oder vielleicht auch sowas wie, man kommt im ersten Pub dann an und geht dann irgendwie abends noch was trinken, dass das was ganz anderes macht und dass die halt relativ schnell dann so eine ganz krasse Beziehungen aufbauen können oder den anderen kennenlernen, weil sie eben zusammen wandern. Und das macht's eigentlich super charmant. Und natürlich sind Teile wirklich vorhersehbar, aber es ist sehr witzig geschrieben und es ist leichte Sofalektüre. Also wer jetzt irgendwie Lust hat auf so ein bisschen Romantasy, ist hier sehr gut aufgehoben.
Ich fand das ja mal sehr lustig. Ich habe einen Freund gehabt, einen Bekannten, der sich mit einer Frau gedatet hat. Und dann haben die beschlossen, weil der hatte jetzt keinen Bock, irgendwie erstes Date im Kino und so, dass sie zusammen Auto kaufen gehen. Er musste ein Auto kaufen und dann hat er gesagt, lass uns da hingehen und wir tun so, als wären wir verheiratet. Und das war sehr lustig, als er mir das erzählt hat. Die sind übrigens zusammen, haben geheiratet, haben 2 Kinder mittlerweile. Und ein Auto. Ich fand die Idee so lustig, weil die alles schon mal durchspielen konnten. Also die hatten sich halt, der hat gesagt, so, ich brauche ein Auto, wir sind jetzt verheiratet, wir haben ein Kind. So, und mit dem Ansatz, die haben sich noch nie vorher gesehen. Also die haben natürlich ein bisschen miteinander gechattet oder ein paar Mails geschrieben, keine Ahnung. Aber also die kannten sich jetzt nicht wirklich lange und sind dann zu einem Autohändler gegangen und haben sich beraten lassen. Und dann hat er natürlich so Fragen gestellt, so, ja, haben Sie Kinder? Und sie, nein. Er, ja. ja, wir haben Kinder. Und dann, ja, was wollen Sie denn machen mit dem Auto? Und dann konnten, ja, zum Beispiel mal nach Norwegen fahren und dann brauchen wir ein bisschen mehr Platz und so. Dann konnten die das alles so einmal durchspielen, was da an Fragen so. Und danach sind die halt essen gegangen und das muss wohl ein super, super lustiges erstes Date gewesen sein. Da dachte ich mir, ist mal was total anderes. Also und wandern gehen finde ich jetzt auch irgendwie spannend.
Ja, aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen das Geheimnis, weil was ich da eben sympathisch fand, war, dass es so unterschiedliche Typen sind. Der Erdkundelehrer ist eher so ein bisschen verstockter, auch vielleicht so ein bisschen negativer, verschlossen. Und aber es sind beides so ein bisschen Trinnies. Keiner von denen geht groß raus, keiner von denen hat groß soziale Kontakte. Und dann wird es auch immer so ein bisschen auf Folge von Corona. Also Corona wird nicht groß thematisiert, aber ich glaube, das hat schon was mit den Menschen gemacht. Und dann zu sagen, ist wahrscheinlich auch, weil es dann erst übersetzt worden ist, vielleicht war es vor einem Jahr und im Englischsprachigen noch aktueller. Aber ich finde einfach dieses, was man dann anders machen kann oder vielleicht, wenn man gar nicht so viele soziale Kontakte hat und dann eben über dem Wandern jemand kennenlernen kann. Und die Gespräche von den beiden sind immer sehr lustig, weil die eigentlich sehr konträr sind, aber eigentlich gut zusammen funktionieren in dem, was sie auch erleben.
Der Nichols hat ja auch, glaube ich, geschrieben, zwei an einem Tag. Das ist, ich weiß gar nicht, 10 Jahre alt oder sowas. Und das ist ja dann auch so eine Komödie will ich jetzt nicht sagen, aber es ist auch ein Beziehungsroman gewesen, der einfach auch sehr durch die Dialoge halt auch sehr bestechend war. Und das war auch so eine Geschichte. Die zwei kamen halt irgendwie nie zusammen. Also zum Schluss kamen sie natürlich dann doch zusammen, aber es wurde halt der ganze Weg beschrieben, wie sie halt immer aneinander vorbei reden oder wo halt immer irgendwas passiert, dass es halt nie klappt. Ne? Aber
ja, das ist hier schon so auch ein bisschen ähnlich. Aber ob es dann klappt oder nicht, dafür muss man es dann lesen.
Ja, lesen, erster Satz.
Schöner orangener.
Das ist jetzt aber
Schnitt.
Auch echt total in, oder? Dass man, dass alle Bücher jetzt farbig sind und so.
Ja, ich finde es witzig. Also hier vorne sieht man auch so ein Bild, das ist hier die dünnste Stelle von England, wo die entlang wandern. Aber die Beschreibung, also ich fand halt die Beschreibung der Landschaft, die hat mich jetzt nicht so gekickt, aber der Humor ist halt einfach richtig gut. In all ihren jugendlichen Zukunftsvisionen, von der Arbeit, der sie nachgehen, dem Haus, in dem sie wohnen und der Familie und den Freunden, die sie umgeben würden, hatte Marnie sich nie ausgemalt, dass sie einsam sein würde.
Ja. Dann, du hast noch zwei da liegen.
Genau. Also ich mache jetzt hier noch eine Krimi-Vorstellung oder eine Thriller-Vorstellung, und zwar Happy End von Sarah Bestgen.
Wie, du machst Happy End vor Happy End?
Vor Happy End, ja.
Na gut.
Untertitel, dein größtes Glück, dein dunkelster Albtraum. Ich wollte eins vorwegschreiben. Sarah Bestgen kommt aus Overath. Und wir hatten sie eingeladen auch zur Lesung, also beziehungsweise zur Presseveröffentlichung, aber leider hat sie gab es Terminschwierigkeiten und sie hat leider das abgesagt und das war irgendwie sehr schade, weil wir wirklich schon viele Anmeldungen hatten. Aber nichtsdestotrotz hat sie einen hervorragenden Thriller geschrieben. Und zwar, handelt von einer jungen Frau, die ein kleines Kind hat, Ben. Ben ist ungefähr 4 Monate alt. Und was könnte das Schlimmste sein, was einer Mutter widerfährt? Eines Tages verschwindet Ben. Er ist einfach nicht mehr da. Und also aus der Wohnung ist er verschwunden. Und sie weiß eigentlich überhaupt nicht mehr, wie ihr geschieht. Und jetzt könnte man ja meinen, ja gut, das könnte jetzt so eine Geschichte werden, wo sich jemand auf die Suche macht und Polizei einschaltet und so weiter. Das macht sie natürlich auch. Nur was noch viel merkwürdiger ist, nach 4 Monaten ist er halt wieder da. Und jetzt geht die Geschichte aber eigentlich erst richtig los, weil sie fängt an, irgendwie so kleine Veränderungen irgendwie festzustellen, dass sie sagt, hat er denn immer so schon so blaue Augen? Oder sie wird nachher, also es gipfelt nachher in einem Albtraum, wo man irgendwie denkt, so, ist das jetzt wirklich mein leibliches Kind oder ist das ein anderes Kind? Jetzt könnte man sagen, klar, eine Mutter kennt natürlich sein Kind, aber gerade so in den ersten Monaten, wenn das Kind dann nicht da ist, wer weiß, was das mit einem macht. Und das ist auch ein Erstlingsdebüt oder Erstlingswerk. Und der hat nämlich einen ganz, ganz, ganz tollen Thriller geschrieben. Also super spannend und ich darf eigentlich gar nicht mehr erzählen, weil das würde einfach zu viel von dieser Geschichte vorwegnehmen. Und also alle Leute, die wirklich so wie so ein Kammerspiel gerne lesen möchten, wo es ganz klein, ganz komprimiert ist, ist das was ganz Hervorragendes. Und bin mal gespannt. Also Bastei Lübbe nimmt ja jedes Jahr, ich weiß gar nicht, an die 20 oder 30 Autoren an. Und sie ist von einer Literaturagentur, ich glaube AVI heißt die, empfohlen worden. Die haben die quasi als als beste Newcomerin quasi ausgewählt und haben das quasi dann Bastei Löbe dann quasi vorgestellt und die haben auch direkt zugeschlagen. Ja. Also, super.
Erster Satz.
Ist übrigens jetzt kein kleines Buch, ne? Kann man auch mal dazu sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie 170 Seiten.
Das sind, weiß ich nicht, sondern 500. Genau. Ja, ja. Mai 23. Sie presste sich gegen die Hauswand und versuchte, eins mit ihr zu werden.
Das war was anderes.
Auf alle Fälle.
Okay. Dann, ich habe jetzt noch was ganz anderes mitgebracht. Ich mache jetzt auch noch Cross-Promotion. Das ist ja immer ganz wichtig. Ich habe ja noch einen anderen Podcast mit meinem lieben Freund Christian zusammen. Der heißt Wusste ich nicht, wo wir ja immer die Geschichten hinter einzelnen Songs aus der Rockgeschichte und Popgeschichte erzählen. Und wir haben uns eine Folge mal, es dauert immer 30 Minuten, und in einer Folge haben wir uns mal darüber unterhalten, über die Geschichte hinter dem Song Wish You Were Here von Pink Floyd. Und da bin ich drauf gekommen, weil es gibt eine Biografie von Nick Mason, das ist der Schlagzeuger von Pink Floyd. Der ist jetzt 80 geworden und hat relativ dicken Schinken hier rausgehauen. Der aber, also erstmal kann der Mann wirklich gut schreiben. Und zum Zweiten hat er einfach so unfassbar viel zu erzählen, weil diese Band gibt es ja nun wirklich schon sehr, sehr lange. Und was der alles erzählt, also erstmal, wie diese Band entstanden ist, also es sind Architekten, die diese Band gegründet haben.
Natürlich.
Ja, wie immer, haben wahrscheinlich einen Mini Cooper gefahren und Rollkragenpullover getragen. Und haben sich beim Architekturstudium kennengelernt und haben dann diese Band gegründet. In den Anfangstagen waren die unfassbar experimentell. Die haben wohl wirklich Glück gehabt, dass sie das alle überlebt haben, weil sie dann mit Lightshows gearbeitet haben, wo die halbe Bühne abgeflammt wurde. Haben dann überall Klappen in die Bühne gebaut, wo was rauskommen kann. Und wenn einer vergessen hatte, dass da eine Klappe war, dann ist er halt mal reingefallen. Also es war wirklich sehr, sehr experimentell. Und dann, wenn man sich die ersten Alben anhört, dann weiß man auch, das hat mit den späteren Pink Floyd echt gar nichts mehr zu tun. Sehr nett, sehr schön, die Geschichten darum. Dann haben die irgendwann angefangen, ihr eigenes Studio zu bauen und so weiter und so weiter. Aber diese kleinen Geschichten, die der erzählt, und die konnte wirklich nur er erzählen, weil einer von den Jungs ist relativ schnell Drogen verfallen, Syd Barrett.
Dem Sänger, ne? Der ehemalige
Sänger und Hauptsongschreiber damals, der war ziemlich schräg drauf. Und dann haben die sich auch irgendwann alle verkracht und sich gegenseitig fertig gemacht. Wie Bands das halt so ganz gerne machen, so anstatt zu sagen, hey, wir haben Erfolg, lass mal irgendwie einen netten Job machen. Das hat er aber gemacht. Er war einfach immer nur Schlagzeuger, hat das alles so ganz nett begleitet und hat sich da auch aus allem rausgehalten und hat aber eigentlich die ganze Band so ein bisschen zusammengehalten. Und diese ganzen Geschichten drumherum, und ich erzähle jetzt nur eine, damit man mal ein bisschen was weiß, weil hier auf dem Cover, also ich zeige das auch mal gerade, also das Ding heißt Inside Out, meine Geschichte mit Pink Floyd von Nick Mason. Und wer die Band ein bisschen kennt, wird dieses Schwein auf dem Cover kennen. das in einer deutschen Firma hergestellt wurde, am Bodensee, die eigentlich Zeppeline baut. Und die mit diesem Auftrag, glaube ich, in die Rockgeschichte eingegangen sind, weil sie danach auch alle Bühnenfiguren, die Pink Floyd für ihre Riesenshows brauchte, gebaut haben. Und wer genauer hinguckt oder sich ein bisschen mit London auskennt, wird sehen, dass im unteren Teil ist es die, wie heißt es nochmal, Battersea Factory, ne?
Battersea. Ich glaube, ja.
Ja. Das Ding steht auch immer noch. Wir waren letztens tatsächlich sogar da. Ein sehr beeindruckender Bau, ein altes Kraftwerk mit 4 Schornsteinen. Und jetzt hatten die Idee, dieses Schwein für ein Plattencover in den Himmel zu schicken und oberhalb dieser Fabrik dann ein Foto zu machen. Und jetzt hatten die halt das Problem, die brauchten Scharfschützen. Irgendeine Idee, warum?
Sollte das Schwein da oben sterben, oder?
Nein, wenn das Schwein sich befreit hätte, dann hätte das einer abschießen müssen, weil das sonst den Flugverkehr gestört hätte. So, jetzt hatten sie einen Scharfschützen organisiert, alles lief gut, nur das Wetter hat nicht mitgespielt. Und dann haben sie es halt an dem Tag absagen müssen und haben das Fotoshooting einen Tag später gemacht. Da konnte der Scharfschütze aber nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, guck mal, gestern ist doch alles gut gelaufen, lass mal machen. Und ja, das Ding hat sich befreit. Und es gibt Gerüchte, dass tatsächlich ein Pilot sich zu Tode erschrocken hat im Landeanflug auf London Heathrow, als auf einmal ein Schwein eben neben ihm aufgetaucht ist und er das wohl irgendwann mal erzählt haben soll. Das könnte er natürlich offiziell nicht erzählen, weil glaubt ihm natürlich keiner. Ob das wirklich so war, dahingestellt. Aber das Schwein ist dann tatsächlich, also die haben einen riesen Aufwand gemacht, um dieses Schwein vom Himmel zu holen. Hat alles nicht funktioniert. Es ist dann irgendwann bei einem Bauern irgendwie so 30 Meilen vor London auf dem Acker gelandet. ist nichts weiter passiert. Und, aber davon, von diesen Geschichten gibt es halt wirklich ganz, ganz viele in der Bandgeschichte von Pink Floyd. Auch, dass wer den Song Wish You Were Here kennt, ihr habt den vielleicht gerade im Ohr, ist ja so der bekannteste, der fängt ja mit so einem Radius-Geswitcher an. Das war zum Beispiel tatsächlich, da hatte in dem Moment, als die aufgenommen haben, hat ein Tontechniker das Radio angemacht. Und das fanden die so gut, dass sie es gelassen haben. Und es war überhaupt nicht beabsichtigt. Und interessant ist aber, welche Musiken da drin stecken. Mhm. Und wer das jetzt genauer wissen will und dann noch mehr zu Wish You Were Here wissen will, der muss leider die Wusste ich nicht Folge dazu hören. Kommen noch mehr Facts, kommen noch ganz viele spannende Geschichten. Aber also für alle, wenn ihr, jeder hat doch so einen Onkel, der immer noch einen Pferdeschwanz trägt mit 60, mit einer Lederweste rumrennt, in einer Musikerkneipe abhängt und irgendwie immer noch erzählt, so, ja, CC Top 67 war dabei. So. Also wer den kennt, kauft ihm das Buch hier. Er wird sich freuen, weil danach hat er 500 neue Geschichten für die Theke, wo er dann wieder erzählen kann, wo er dann überall dabei war. Ach so, erster Satz, ne?
Ich habe aber auch noch so eine schöne Pink Floyd-Geschichte.
Ja, dann suche ich so lange
den ersten Satz. Ich war auf einem Konzert, also ich bin da zu Pink Floyd, beziehungsweise ich bin zu David Gilmour gefahren nach Dortmund, hatte aber keine Karte und bin einfach dahin gefahren und dachte, auf gut Glück. Und ich stand da in der Westfalenhalle, aber da war kein Pink Floyd und bisher kein David Gilmour. Und dann habe ich dann rumgefragt und dann meinten sie mir, ja, das ist ja im Musikhaus in Dortmund. Jetzt habe ich in Dortmund früher gearbeitet und ich kannte das nicht, aber in der Zwischenzeit haben die halt so eine kleine Veranstaltungshalle gebaut. Dann bin ich mit dem Taxi da schnell hin, weil die Zeit wurde knapp und ich hatte immer noch keine Karte und ich stand aber an der Rückseite des Gebäudes und es kam irgendwie keiner. Ich habe gedacht, irgendwas stimmt ja hier hinten und vorne nicht. Du stehst zwar an diesem Musikhaus und dann kam irgendjemand und dann habe ich gesagt, sag mal, wo ist denn hier der Eingang? Meinte, du stehst ja auf der Rückseite vom Gebäude und dann bin ich durch rum und dann der Erste, der mir über den Weg lief, hatte eine Karte und er wollte mir die dann für 180 Euro verkaufen. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ne? Das war einfach so, das ist mir, so viel Geld hatte ich jetzt einfach keine Lust. In dem Augenblick gesagt, da, und dann kam noch ein anderer, der hat die Karte dann gekauft und in dem Augenblick tippt mich einer auf die Schulter und sagt, warum kaufst du denn keiner an der Abendkasse? Und dann habe ich für 60 Euro noch einen an der Abendkasse und der Typ, der die Karte für 180 Euro hat, hat sich so aufgeregt. Und danach gab es noch zwei Karten, die waren dann weg und dann war es ein wunderbares Konzert. Ja, sehr, sehr schön.
Wahnsinn. Was haben Sie da gespielt? Also welche Albumzeit war das?
Also so querbeet. Wir haben auch, ich glaube, Echos haben sie auch gespielt. Also aus den 70er, ganz alte Sachen und natürlich auch natürlich von David Gilmour. Also ja, dann moderne, er hatte eine neue Platte, die hat er natürlich promotet, aber dann hat er wirklich alte, ganz, ganz alte Pink Floyd-Stücke gespielt, die du so sonst ja wahrscheinlich so nicht hören würdest, wenn du auf ein Konzert gehst.
Ne? Ja, krass. Also ich habe jetzt den ersten Satz. Als ich Roger Waters zum ersten Mal herabließ, das Wort an mich zu richten, studierten wir am College schon fast ein halbes Jahr lang Architektur zusammen. So, mehr, das ist ein erster Satz, ja. Der passt einfach für das ganze Buch und wie gesagt, also wenn ihr diesen Onkel, Bruder habt, der wird das lieben.
Auf alle Fälle.
Und ihr werdet für alle Zeit einen Platz in seinem Herzen haben.
Ja.
Wir kommen zum letzten Buch.
Ja, zum letzten Buch. Hushi Osten, die Gleichzeitigkeit der Dinge. Ja, es hat schon wieder was mit Tod zu tun. Ich weiß auch nicht, warum das dieses Jahr so, so morbide ist oder so. Ja, es ist ein Buch, jetzt muss man, ich hole einfach anders aus. Hushi Osten, ist eine unglaublich tolle Autorin, die in Köln wohnt und auch in Paris und die Geschichte spielt auch in Paris. Und sie hat auch mehrere Literaturpreise bekommen und sie wird im März bei uns zu Gast sein, also sind wir auch total stolz, dass wir sie quasi bekommen haben. Und das ist so eine Dreiecksgeschichte von einem Gastronom, der einen ganz merkwürdigen Gast hat, der so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ein junger Mann, der irgendwie ein bisschen anders ist als die anderen, der freundlich ist und trotzdem halt ganz viele Leute auch nach dem Tod fragt. Also wie mit ihm ins Gespräch kommen und so weiter. Der dann irgendwie fragt, so, ja, wie stellst du dir das vor, wenn du eines Tages nicht mehr da bist und so weiter. Also so intensiv das hinterfragt, dass ihm das ja schon irgendwie wundert. Und dann entspinnt sich halt quasi eine Dreiecksgeschichte zwischen diesem Gastronomen, einer Frau und dem jungen Mann. Und das Buch ist weder jetzt traurig noch düster, aber es sind so tolle Sätze drin, also so tolle Gedanken, dass das schon fast philosophisch ist. Es ist so schön zu lesen, dass das einen wirklich wegträgt. Und ich werde mal den ersten Satz ganz kurz präsentieren.
Ja, ich kann noch mal kurz erklären für alle, die sich jetzt immer wundern, warum wir den ersten Satz vorlesen. Es gibt tatsächlich einen Preis für den ersten Satz. Kann man gerne mal im Internet nachgucken. Und der Erste, der den Preis bekommen hat, und ich glaube, war auch der Einzige, ich weiß nicht, ob der noch mal vergeben worden ist, war Günter Grass, der Butt. Ilse Bilse würzte nach. Damit kann man Preise gewinnen.
Super.
Und seitdem, ja, seitdem versuchen wir hier auch noch einen zu finden, der dem ebenbürtig ist. Zum Beispiel?
Suri freute sich auf den Tod. Davon erzählt er, mein durchaus lebensfroher junger Stammgast. Tessa an dem hellblauen Sommer, Septembertag, als die beiden in meinem Restaurant auftauchten. Es ist ein ganz, ganz kluges, tolles Buch und jemand, der wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen, der unbedingt was über den Tod erfahren möchte, sondern einfach auch über das Leben, weil darum geht es halt im Endeffekt, wird da ganz, ganz, ganz viel Weisheit und Dinge herauspicken können und das ist aber auch kein Buch, was man eben mal so weglesen kann, da muss man die Sätze wirklich zweimal, dreimal lesen, bis die einem wirklich so, ja, ganz toll, ja, weiß ich nicht, widerfahren und wo man sagt, wow, und das hat eine unglaubliche Tiefe und das ist was ganz Besonderes. Das wäre mein Tipp.
Ich glaube, da war jetzt aber für jeden eigentlich was dabei, oder?
Wir haben nur Kinderbücher ausgelassen.
Ja gut, das mag daran liegen, dass wir keine Kinder sind. Und das ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Obwohl wir eine sehr schöne Folge mal über Harry Potter gemacht haben.
Ja, aber wir haben ja noch die Mitternachtsbibliothek. Da könnte man sagen, es ist jetzt kein Kinderbuch, aber für Jugendliche wird das auf alle Fälle auch schon gehen. Also wenn wir eine kleine Brücke bauen wollen. Ich glaube, du hast aber noch was vorbereitet.
Ich
habe noch was vorbereitet.
Ne? Übrigens an der Stelle, ich fand das damals in der Folge so lustig, man kann mit Harry Potter, funktioniert auf jeden Buchstaben im Alphabet. Also Barry Potter, Zerry Potter, Derry Potter, Gary Potter, Harry Potter, Harry Potter, Jerry Potter und so weiter. Es funktioniert mit jedem Buchstaben. Das fand ich sehr lustig damals. Und wir haben gesagt, dass der ganz viele komische Brüder hat, die halt eben, die es halt nicht nach Hogwarts geschafft haben. Oder halt einfach untalentiert waren und so. Und das war eine sehr lustige Folge, mit Kindern sogar. Sollen wir was anderes machen? Ich habe jetzt was vorbereitet. Also, ich habe hier drei Zettel. Ihr dürft jetzt, ich habe mir den mit dem meisten Text gegeben. Weil es der, das ist, warum, wie ich drauf gekommen bin, erkläre ich gleich. Ihr dürft euch einen ziehen. Wer möchte? Du zuerst. Zieh dir einen. So. Also, ich habe letztens mal was gemacht, was man eigentlich sehr selten macht. Ich habe mir mal Kritiken bei Amazon durchgelesen. Und bin, es ging darum, ich wollte mir jetzt, weil ich habe bis jetzt alle Fitsex gelesen. Ja, und irgendwie bin ich zwar nicht mehr so begeistert wie früher, aber der Mann kann ja wirklich gut schreiben. Dann, boah, willst du das Neue jetzt doch wieder kaufen oder nicht? Das ist so jedes Jahr mein Weihnachtsritual. Ich sehe das Buch und denke so, ach ja, das war doch mal so gut und jetzt willst du doch wieder und doch nicht. Und dann bist du wieder enttäuscht oder doch nicht. Jetzt liest du mal Kritiken bei Amazon. So, und daraufhin habe ich mal ein paar Kritiken zu dem Buch und auch zu anderen Büchern rausgesucht und die tragen wir jetzt einfach mal vor.
Zu welchem Buch ist es jetzt dann?
Also ich fange jetzt mal an, ich sag gleich, wie es weitergeht. Ich fange jetzt mal an mit Fitzek, das Kalendermädchen.
Okay.
Elias Ott hat 5 Sterne gegeben. Überschrift, schön gestaltet und hochwertig. Ein Buch, das Lust aufs Lesen macht. Okay, also Buch macht schon mal Lust. Ist ja jetzt nicht die schlechteste Eigenschaft. Mhm. Erster Eindruck zur Qualität. Das Buch wirkte robust und gut verarbeitet. Da fühle ich mich abgeholt. Da dachte ich, okay, also kann auch mal hinfallen.
Will ja auch nicht die Katze im Sack kaufen. Ne?
Ja, ne, schon mal gut. Der Einband ist fest und strapazierfähig. Die Bindung scheint hochwertig zu sein. Was darauf hindeutet, dass das Buch viele Lesestunden überstehen wird, ohne auseinanderzufallen. Also muss ich sagen, Hut ab, Fitzek, handwerklich perfektes Ding gebaut. Ja, so super. Hat sich vielleicht Hilfe geholt von dem einen oder anderen Buchbinder. Ich weiß es nicht, aber es ist aufgefallen. Das ist schon mal aufgefallen. Die Seiten sind leicht elfenbeinfarben und mir persönlich auch sehr wichtig, nicht zu dünn. Sodass keine Druckstellen von anderen Seiten durchscheinen. Das ist auch so ein permanentes Ärgernis. Kennt ihr von Reklamheften früher?
Immer.
So, willst du deinen Faust lesen, hast du direkt wieder, guckst du 5 Seiten durch? Geht nicht. Also, alle, die diese Angst haben, hat bestimmt auch einen geilen Namen. So.
Dünndruck ist das.
Trophobie. Dünndruckophobie oder so. Also müsst euch keine Sorgen machen, der neue Fitzek, nicht durchscheinende Seiten. Jetzt kommt ein Punkt, der ist mir auch relativ wichtig, finde ich. Die Gestaltung im Inneren ist übersichtlich und angenehm lesbar. Ich sage, Hut ab, wahrscheinlich hat er der Reihe nach geschrieben, Kapitel für Kapitel, hat nicht alles durcheinander geschmissen. Und auch jetzt für die vielleicht Älteren im Publikum, die Schriftgröße ist gut gewählt. Mhm. Kann man sich vorstellen, wie Fitzek zu Hause sitzt, so 12, 13, ich weiß es nicht. Hat lange überlegt, hat aber die richtige genommen, also zumindest für Elias Ott. Und die Zeilenabstände sorgen dafür, dass die Augen nicht zu schnell ermüden. Das Beste kommt noch. Besonders praktisch ist das Lesebändchen, mit dem man jederzeit problemlos die letzte Seite markieren kann. Ich habe mich immer gefragt, was soll dieser blöde Faden?
Ja, ne? Jetzt weißt du es, ja.
Ein schönes Detail, das nicht jedes Buch hat. Aber ich meine, 5 Sterne hin oder her, es gibt natürlich auch Kritik, Verbesserungsvorschläge. Falls das Buch in Zukunft in einer erweiterten Ausgabe herauskommt, wäre vielleicht ein stabiler Schutzumschlag noch ein Plus. So bliebe das Cover auch bei häufiger Nutzung perfekt erhalten. So, jetzt kommt's.
Jetzt kommt's.
Also, der absolute Knaller. Auch wenn ich das Buch selbst noch nicht gelesen habe, kann ich es schon jetzt als schönes Geschenk und wertiges Buch empfehlen. Die Verarbeitung und das Design sind überzeugend und es wird sicher viel Freude beim Lesen bereiten. So, das hilft einem.
Was sitzen wir hier überhaupt?
Und wir haben es nicht vorgestellt.
Ich muss ja sagen, es ist wirklich alles über dieses Buch gesagt worden.
Ja.
Jetzt müsst ihr mal gucken. Also bei einem ist es, glaube ich, bei dir steht, genau, du kannst weitermachen. Da geht es nämlich noch um dasselbe Buch.
Das ist dasselbe Buch, okay. Ja. Jacqueline Fiebig gibt auch 5 Sterne. Meine Tochter hat sich dieses Buch gewünscht. Das hat mich stutzig gemacht, weil sie jetzt nicht unbedingt als Leseratte beschreiben würde. Also habe ich es kurzerhand gelesen. Wirklich spannend und flüssig geschrieben. Mehr möchte ich nicht sagen, um die Spannung für zukünftige Käufer beizubehalten.
Ja, auch da würde ich so sagen, hilft einem total weiter. Also, dass es ihre Tochter weggenommen hat, würde ich an dieser Stelle nochmal extra hinstellen, aber okay. Du bist, glaube ich, das geht, glaube ich, auch noch ums selbe Buch, ja?
Ja. Ramona, 5 Sterne. Buchenwald, ansprechend, modern, macht neugierig, melden?
Ja. Da wollte ich mit euch mal drüber reden. Was sagt uns das? Kann das bedeuten? Buchenwald? Melden? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und davon gibt es viele. Aber wir wollen jetzt auch nicht nur Fitzek machen. Ich finde nämlich, was bei Fitzek jetzt so richtig rausgekommen ist, ist ja eher so die gestalterischen Themen, so die Ordnung im Buch und so weiter. Ein Aspekt, finde ich, ist überhaupt noch nicht erwähnt worden. Und der, vielleicht braucht es da auch ein anderes Buch für. Ich habe mir jetzt mal, folgende Kritik habe ich bei Merkel, also bei unserer ehemaligen Angela Merkel, Freiheit der Erinnerungen, schreibt eine Maria Meyer, hat auch 5 Sterne gegeben. Das Buch wurde mir von einem sehr netten Zubringer übergeben. Es interessiert mich sehr. Die Erinnerungen fallen auch in meine Zeit. Danke.
Ich finde es schon stark, wenn der Zubringer auch noch erwähnt wird.
Ich frage mich, also bei beiden, die ich jetzt frage ich mich die ganze Zeit, was motiviert diese Menschen, das zu schreiben? Also, dass du da sitzt und denkst, ja, oh, wenn hier, da war ein netter Typ, so was mache ich jetzt so, gehe ich mal hin, nee, ich schreibe eine Buchkritik. Da weiß der, aber der weiß das ja gar nicht. Also der weiß ja nicht, vielleicht welches Buch sie gebracht hat. Und jetzt sagt die jedes Mal, so stelle ich mir das vor, jedes Mal, wenn der jetzt kommt, haben Sie schon Frau Merkels Freiheiten Erinnerungen gelesen? Gucken Sie mal die Kritiken. So, ich weiß es ja nicht, keine Ahnung, aber irgendwas muss sie ja getrieben haben. Wie geht's bei dir weiter?
Amazon-Kunde hatte ein echt hartes Schicksal. 4 von 5 Sternen, lesenswert. Konnte nicht aufhören zu lesen. Aber ich weiß nicht, zu welchem Buch das gehört.
Das gehört auch noch zu Merkel. Konnte nicht aufhören zu lesen.
Ah.
Ja. Also das ist ja schon mal ein bisschen, kommt mal ein bisschen mehr in die Richtung.
Ist das jetzt, dann auch noch Merkel?
Nee, jetzt kommen wir zu Howard Carpendale.
Achso, Howard Carpendale.
Das ist eine Linie. Fitzek, ja. Merkel, Carpendale.
Howard Carpendale.
Ja.
5 von 5 Sternen. Großartiges Buch. Mir hat Folgendes dicht gefallen, dass die von der Post bei mir nicht geklingelt haben. Ich musste zur PIN-Station fahren, um es abzuholen. Dafür liest es sich aber großartig.
Ich finde, diese Kategorie sollten wir eigentlich beibehalten. Die ist eigentlich echt groß.
Ja, also ich finde diese Verknüpfung auch. Ne? Also
unglaublich.
Dass man da hin musste, war schon mal totaler Bockmist.
Aber dafür war das Buch. Aber dafür liest es sich großartig. Ist ja toll.
Ja. Ich knüpfe nochmal an Frau Merkel an. Auch er hat 5 von 5 Sternen gegeben. Kurze Überschrift, alles bestens. Aber man fragt sich dann doch im hinteren Teil dieser Kritik, wie konnte es so weit kommen oder wie konnte es dazu kommen? Alles bestens gelaufen. Schon mal gut. Wir wissen noch nicht, was alles bestens gelaufen ist, aber gutes Buch. Sehr gut geschrieben. Keine Seite langweilig. Ah nee, es ging um Carpendale, Entschuldigung. Carpendale, okay. Ich bin jetzt auch bei dir. Da steht hier nämlich, Carpendale hat gute, vernünftige Einsichten. Mhm. Und jetzt kommt der dramatische Teil hinten. Hab das Buch von meiner Frau gekauft und aus Versehen selbst gelesen. Wie passiert das? Also du sitzt zu Hause, denkst du, oh, hier Carpendale, schenke ich meiner Frau, wird ein super Geschenk. Und dann zack, hast du es selber gelesen.
Ja, aber du hast ja vorhin schon die Mutter gehabt, die das dem Kind ja auch geklappt
hat.
Das ist ja, das scheint ja, das ja der Masche zu sein.
Ja, das ist Absicht. Ja. Aber das, das aus Versehen.
Das setzt sich durch.
Aus Versehen. Also du denkst die ganze Zeit, du liest den 49 und stellst dann fest, es ist die Biografie von Howard Carpendale.
Ja. Kann ja auch grausam sein.
Und fragst
dich
die ganze Zeit so, wann geht's los, wann wird's spannend und so. Und oh, das ist bestimmt ein Dreh, den er noch hat und so. Und nee, denkst zack, aus Versehen gelesen. Ja. Hast du noch einen?
Ich habe jetzt noch was zu Uschi Glas.
Oh, Uschi, nächste. Müssen die Linie voll machen.
Ja. Ja. Uschi Glas zum 80. Noch ein harter Schicksalsschlag. Gehört das auch noch dazu?
Nee, ja, das mit dem harten Schicksalsschlag, das war für dich als Einstieg, also das ist nicht die Kritik gewesen, sondern das anknüpfend an den harten Schicksalsschlag, dass das Buch aus Versehen gelesen hat hier. Oder der Zusteller. Buch gar
du
nicht
musst mir auch
hat.
Sagen, dass du hier kleine Handlungsanweisungen für mich reingeschrieben hast. Ich dachte schon, das hätte die Person geschrieben.
Nee, also.
Also von jetzt. Anja Druck, nur 4 von 5 Sternen für Uschi Glas. Ich wollte das Buch unbedingt, aber im Prinzip nichts Neues. Geld hätte ich sparen können. Ja,
im Prinzip, was erwartet man denn da? So, Uschi Glas hat wahrscheinlich mittlerweile 47 Biografien geschrieben. Der hat wahrscheinlich mit 20 angefangen. Also, was soll da jetzt Neues kommen? Aber okay. Und. Ah ja, du hast jetzt noch, das ist auch eine Regieanweisung mehr oder weniger, fand ich dann, weil das fand ich jetzt, also das ist jetzt eine Kritik, da würde ich sagen, da ist der einer echt ganz hart ans Limit gegangen, oder?
Hart am Limit, ja. Rosi Hüttner, die es voll durchzieht. 5 von 5 Sternen, Preis-Leistung stimmt, ich hab's gelesen.
Das hilft mir, das hilft uns allen, ich hab's gelesen.
Ja.
So. Das finde ich gut. Also ich finde, das ist so das, zumindest meine Aussage. In diesem Sinne, liebe Freunde von Schuss vom Buch, wir danken denen, die hier waren. Wir danken denen, die zugehört haben. Wir wünschen euch allen ein lesefreudiges, leichte Bücher auf dem Sofa Weihnachten und schwere Bücher im Bett Weihnachten. Und gebt euch bitte genauso weiterhin Mühe, wenn ihr Bücher kritisiert auf Amazon. Ich finde das großartig. Ja. Werden die Rubrik, glaube ich, beibehalten, oder?
Ja,
ich glaube, die werden wir ausbauen. Ja,
ja, die hat was. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, also uns quasi ein Weihnachtsgeschenk, kann man sagen, machen wollt, dann tut uns den Gefallen und bestellt, wenn euch eins dieser Bücher gefallen hat und sie sind alle großartig, bestellt sie über unsere Affiliate-Links. Die findet ihr in den Shownotes. Da werdet ihr umgeleitet auf Genial Lokal, könnt da die Bücher bestellen, zum Beispiel dann zum Alex und die hier abholen. Kostet euch keinen Pfennig mehr, aber wir kriegen ein bisschen was davon ab und können uns dann weiter Bücher kaufen, die wir dann hier besprechen.
Oder endlich mal ein Buch mit so einem Lesebändchen, damit wir die letzte Seite markieren können. Das fände ich schon groß.
Ich habe die früher mal rausgeschnitten, weil mich das total genervt hat. Ja, ich fand das lästig, dass das immer so ein dieser Faden da dran ist, aber...
Hast du gedacht, der Buchbinder hätte irgendwas vergessen?
Ja, ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass man damit Seiten markiert.
Okay.
Ja, das steht doch nirgendwo. Ja, es gibt keine Gebrauchsanweisung für Bücherbändchen.
Das stimmt.
Da hättest du halt mal den DHL-Mann gefragt. Der ist dir bestimmt erklären
nicht gekommen.
Können.
Der hat doch das Paket. Der hat es gar nicht gebracht. Das wissen wir doch jetzt auch.
Ja.
Also, in dem Sinne, macht's gut. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast euren Freundinnen, Bekannten, allen, die Lust auf Bücher haben oder die unbedingt mal lesen sollten oder wem auch immer. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich uns schon mal alles Gute.
Ja, ein paar besinnliche Tage und bis im neuen Jahr. Tschüss.
Wir sehen uns, wir hören uns. Bis dann.
Danke.
Schuss vorm Buch.